Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon begrüße ich jetzt die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft hier in Deutschland, Kerstin Andreae. Hallo, Frau Andreae.
Guten Tag, Herr Maurer.
Diese Meldung gerade auch für Sie neu klingt ein bisschen nach, die Dramatisierung wird herausgenommen.
Also auf jeden Fall ist es mal eine beruhigendere Ansage, als was wir in den letzten Tagen hatten, weil wir damit natürlich auch in Ruhe nochmal schauen können, wie jetzt agiert wird. Insofern, ja, es ist eine Entdramatisierung ein Stück weit.
Haben Sie schon fast damit gerechnet, dass es vielleicht so dazu kommen könnte, dass man da ein bisschen das Tempo rausnimmt? Die Umstellung soll schrittweise erfolgen, also die Umstellung auf Rubelzahlung.
Also ich habe da nicht mir spekulativ Gedanken gemacht, sondern wir haben schlicht abgewartet, sind auf alles vorbereitet, haben die Unternehmen hier entsprechend instruiert. Und jetzt haben wir eine erste Meldung und jetzt schauen wir mal, wie das dann tatsächlich auch verifiziert wird.
Die Sache an sich, in Rubel zahlen oder nicht zahlen, das ist ja ein Appell der Bundesregierung zusammen mit den Regierungen der anderen G7-Staaten, dass man nicht möchte, dass auf diese Forderung eingegangen wird. Aber entscheiden darüber müssen ja die privaten Firmen. Ziehen die mit und sagen, wir werden nicht in Rubel bezahlen. Wir halten uns an das, was die Politik sagt.
Also wie gesagt haben, es handelt sich ja immer um individuelle privatwirtschaftliche Verträge. Aber alle Gespräche, die ich führe, sind sehr klar davon geprägt, dass es eine moralische Komponente gibt und dass wir hier auch Putin nicht unterstützen wollen. Wir haben in diese Verträge als Verband nicht den direkten Einblick. Es gibt wahrscheinlich unterschiedliche oder es gibt sicher unterschiedliche Klauseln zu Vertragslaufzeiten und Lieferbedingungen. Aber es gibt eben auch eine moralische Verpflichtung und das ist für die Unternehmen, denke ich, sehr klar, dass Sanktionen auch nicht unterlaufen werden.
Wenn die Unternehmen darauf pochen, in unseren Verträgen mit Russland steht, aber wir bezahlen in Dollar oder Euro, ist es eigentlich tatsächlich so, dass Russland mit diesen Einnahmen in Dollar oder Euro wegen der Sanktionen überhaupt nichts anfangen kann?
Also da haben wir ja seit der Äußerung von Olaf Scholz vor einigen Tagen unterschiedliche Interpretationen, was das jetzt für Putin bedeutet und für Russland bedeutet, wie viel Zugriff auf Devisen, wie viel Zugriff auf Kapital und auf die Frage, damit dann auch agieren zu können. Da mag ich mich eigentlich an den Spekulationen gar nicht so sehr beteiligen. Da sind andere wirklich gebriefter über die Frage, was das jetzt für Russlands Politik bedeutet. Klar ist aber, dass wir im Hinblick auf die Energielieferungen klare Verträge haben. Und diese Verträge sehen Zahlungen in Dollar und Euro vor. Und auf diese Verträge bestehen wir erstmal.
So, jetzt haben wir die Situation, die Bundesregierung ruft die Frühwarnstufe aus. Russland lenkt vielleicht ein klein wenig auf, nimmt aber die Drohung ja nicht vom Tisch. Die Umstellung soll schrittweise erfolgen. Also das Problem wird, wenn das alles so stimmt, erstmal bleiben. Was können Sie vom Bundesverband jetzt in einer solchen Situation tun, um die Versorgungssicherheit in Deutschland möglichst zu gewährleisten?
Also erstmal ist es so, das ist wirklich ganz wichtig, wir haben im Moment keinen Versorgungsengpass. Ganz wichtig, damit wir hier auch Klarheit und Ruhe haben. Aber wir müssen uns natürlich auf einen potenziellen Lieferstopp russischer Gasmengen vorbereiten. Die Unternehmen müssen sich vorbereiten auf diese Situation. Das sind sowohl die industriellen Kunden, die Wirtschaft, als auch natürlich die Netzbetreiber, die dann ausführende Organe sind. Und wir brauchen eine europaweit einheitliche Vorgehensweise, damit hier möglichst eine Klarheit herrscht. Und das ist das, was wir als Verband jetzt im Hinblick auf die Unternehmen und auf die Netzbetreiber tun können, hier unterstützend tätig zu werden.
Was würde es bringen? Der Bundeswirtschaftsminister sagt, wir Verbraucher sollen sparen, 1 Grad runterdrehen. Würde das was bringen?
Ja, natürlich bringt Einsparung von Energie etwas, weil wir dann weniger brauchen. Das ist, glaube ich, liegt relativ auf der Hand. Wir dürfen aber auf der anderen Seite das nicht überschätzen, sondern wir müssen doch durchaus noch andere Maßnahmen eingehen. Im Moment ist es relativ warm. Wir kommen in das Frühjahr und in den Frühsommer hinein. Und damit stellt sich die Frage der Einsparpotenziale beim Heizen sowieso nicht mehr so sehr, sondern wir werden dann auch über die Frage sprechen müssen, was für Effizienzpotenziale in der Industrie, in der Wirtschaft vorliegt.
Wie schnell können die geschöpft werden, solche Effizienzpotenziale? Innerhalb von Monaten?
Es ist total unterschiedlich, was in der Industrie denkbar ist. Oft geht es auch gar nicht so sehr um Effizienz, sondern um Wechsel auf einen anderen Energieträger. Das sind Dinge, die jetzt schon vorbereitet werden, dass statt Gas Öl oder Kohle eingesetzt wird. Das ist für die Klimabilanz dann natürlich schlecht. Es geht natürlich auch darum, das hat ja der Minister Habeck in den letzten Wochen auch versucht, andere Lieferquellen für Gas zu organisieren. Also wir werden reden über Einsparung, Effizienz, aber eben auch Substitution.
Sie werden zitiert, ich glaube aus einem Interview oder vielleicht auch aus einer Pressemitteilung, Stand heute, ließen sich rund 50% des russischen Erdgases kurzfristig ersetzen oder substituieren. Das entspricht etwa 20% des Jahresbedarfs in Deutschland. Das ist eine ganze Menge. 50% des Erdgases kann man mit solchen Einspar- und Effizienzmaßnahmen und nicht mehr mit Gas, Strom erzeugen, einsparen?
Ja, leider, jetzt haben Sie ein wichtiges Wort weggelassen. Die 50% des russischen Erdgases lassen sich einsparen oder substituieren. Und substituieren heißt, auf andere Energieträger umzusteigen, also auf Steinkohle oder auf Öl. Und deswegen gilt es insgesamt auch hier hinzuschauen, wie wir insgesamt unsere Energieversorgung auch auf andere Füße stellen können.
Also es wäre ein bisschen eine klimapolitische Frage, ob wir das wollen mit Kohle zusätzlich für Strom.
Also ich würde im Moment sagen, das Klimaziel steht nicht zur Debatte, aber wenn wir einen Schritt nach rechts oder links gehen in der jetzigen Situation, dann ist das so.
So, wenn 50% des russischen Erdgases, Frau Andrea, eingespart oder ersetzt werden, dann bleiben ja noch 50% übrig, die fehlen. Was ist mit denen?
Das ist ja genau der Punkt, warum wir jetzt auch sehr froh sind, dass die Bundesregierung die Frühwarnstufe ausgerufen hat. Es liegt aktuell kein Versorgungsengpass vor, aber was passiert, wenn wir eben nicht 50, sondern 100% nicht bekommen aus Russland, dieses Gas nicht fließt? Und dann haben wir sehr klare Regeln im Rahmen des Notfallplans. Es gibt die sogenannten geschützten Kunden, das sind Haushaltskunden, Institutionen, Einrichtungen, Krankenhäuser, die weiter mit Gas versorgt werden. Und dann gibt es die nicht geschützten Kunden. Und um genau die Gruppe geht es. Die Frage, wer wird dann noch weiter mit Gas versorgt? Das ist eine hinreichend komplizierte Aufgabe, dieses zu klären. Und dazu braucht es ein Krisenteam. Dieses Krisenteam ist jetzt ausgerufen. Bundesnetzagentur, Bundeswirtschaftsministerium, Ferngasnetzbetreiber. Die müssen auch die Länder, die müssen zusammenkommen, um genau solche Fragen insgesamt auch zu diskutieren und über die Kriterien zu sprechen, wer dann weiter mit Gas versorgt wird.
Was können das für Kriterien sein? Wir hatten am Montag den Gewerkschaftsvorsitzenden Michael Vassiliadis, der davor gewarnt hat, dass in einer solchen Situation die ganze Chemieproduktion in Ludwigshafen bei BASF heruntergefahren werden könnte. Ist ein Kriterium dann für Sie einzuschätzen, welche Bedeutung das für Arbeitsplatzverluste hat oder was wären Kriterien?
Also ich kann absolut nachvollziehen, dass jede Industrie im Moment nochmal auf ihre Bedeutung und Systemrelevanz hinweist. Und es ist auch in einer derart vernetzten Industrie und Wirtschaft, wie wir sie haben, tatsächlich gegeben. Und deswegen ist der Appell von Herrn Vassiliadis, auch noch auf Arbeitsplätze zu schauen, ein nachvollziehbarer. Aus Sicht der Bundesnetzagentur, die wir an der Stelle unterstützen, wird es aber darum gehen, Kriterien auch erstmal festzulegen im Rahmen von übergeordneten Fragestellungen, wie zum Beispiel Sicherung der Ernährung, Sicherung von Pharma, Medizin etc. Und natürlich spielen die Arbeitsplatzfragen eine relevante Rolle. Keiner will Industrie abschalten. Das, finde ich, muss ein klares Commitment auch sein. Aber wir müssen über die Frage reden, was machen wir, wenn Gasmangellage vorherrscht? Was können wir auch innerhalb der Unternehmen an Maßnahmen ergreifen, dass effizienter eingesetzt wird, dass sich Unternehmen untereinander unterstützen? Was ist vielleicht mal nicht so notwendig zu tun? Und da muss die Bundesnetzagentur, und das macht sie ja, diese Kriterien eben auch festlegen, auch mit uns, mit der Industrie zusammen nochmal beleuchten, damit möglichst gut durch eine potenzielle Situation durchgegangen werden kann.
Wie groß ist der Druck jetzt im Moment? Kann man sich ein bisschen ausmalen von der Wirtschaft auf Sie, vom Bundesverband Energie und Wasserwirtschaft und auf die Bundesnetzagentur? Wahrscheinlich steht das Telefon nicht mehr still.
Also wir haben schon vor langer Zeit angefangen, Dialogformate aufzubauen, um solche Sachen zu diskutieren in aller Besonnenheit und Ruhe. Was wir nicht brauchen können, und das will ja auch gar keiner, ist im Moment hektisches Agieren, sondern man muss sich das jetzt anschauen. Es gibt einen klaren Prozess. Durch das Ausrufen der Frühwarnstufe ist das Krisenteam, die Kommunikation vorangegangen. Wir reden, und das ist mir ganz wichtig, mit unseren Unternehmen, die im Gas, in der Gasverteilung als Gasnetzbetreiber tätig sind, dass sie eben auch mit ihren Kundinnen und Kunden zusammen jetzt schon diskutieren, wie man gemeinsam auf diese Situation reagieren kann, sich frühzeitig auf eine Veränderung der Situation auch vorzubereiten, damit auch einen Beitrag zur Krisenvorsorge zu leisten. Also da gibt es einfach sehr viele Hebel, die jetzt angegangen werden müssen. Und jeder trägt da auch ein Stück Verantwortung. Und das ist das, was wir als Verband hier auch voranbringen wollen.
Kerstin Andreje, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Ich danke Ihnen für das Interview. Auf Wiederhören, Frau Andreje.
Danke Ihnen, Herr Meurer. Wiederhören.